Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich spreche auch nicht jeden Tag in einem Dom, bin ein bisschen befangen, ja? Das ganze Europa sollte es sein, mindestens. Denn der Erste Weltkrieg hat ja nicht nur den europäischen Kontinent verwüstet, sondern große Teile der anderen, der übrigen Welt ergriffen. Wir haben schon gehört, wie viel Opfer dieser Krieg kostet hat. 20 Millionen Menschen sind gestorben, nicht diejenigen, die den Krieg angezettelt hatten. Millionen, die im Kampf von dem Gas verkrüppelt wurden, der Hunger nach Macht, Einfluss und auch Profit. Menschen und Tiere und Land gefressen. Nach 4 Jahren trat am 11. November 1918 um 11 Uhr der Waffenstillstand in Kraft und bis in die letzte Minute wurde gestorben. Historiker, wenn sie die Bilanz dieses ersten verheerenden Krieges des 20. Jahrhunderts beschreiben, zählen die Toten, die Verwundeten, berechnen die materiellen Schäden, analysieren die politischen Folgen und versuchen, die Antwort zu finden, wie das alles geschehen konnte. Ich glaube nicht, dass es die eine alles erklärende Antwort gibt. Obwohl die Archive geöffnet sind, alle wesentlichen Tatsachen bekannt sind, bleibt es letztlich unfassbar, mit welcher Begeisterung einfache Menschen in den Krieg zogen. Mit klingendem Spiel, wie ein längst verstorbener Teilnehmer dieses Krieges erinnerte, in einen frischen und fröhlichen Krieg, wie hier in Berlin der preußische Kronprinz es nannte. Es bleibt unfassbar, dass viele, viel zu viele der sogenannten großen Geister jener Zeit, Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler, auch Bischöfe, den Krieg mit Leidenschaft begleitet haben, weil sie es für ihre Pflicht hielten oder für Patriotismus. Und es bleibt völlig unfassbar, wie es möglich war, dass immer wieder Tausende von jungen Männern in einen sicheren Tod geschickt wurden, um ein paar Meter Gelände zu gewinnen, das dann am nächsten Tag wieder aufgegeben wurde. Dieser erste große Krieg im letzten Jahrhundert wurde zu einem großen Bruch mit allen humanitären Überzeugungen, die die Aufklärung in die Welt gebracht hatte. Aber, wie wir heute wissen, die Barbarei sollte noch wesentlich grauenhaftere Formen annehmen, nur 2 Jahrzehnte später, so als hätte dieser erste Krieg noch nicht alle Grenzen des Unmenschlichen ausgelotet. Ich werde an dieser Stelle heute, 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, 104 Jahre nachdem der große Tabubruch begann, an einem Ort, einem Gotteshaus, das zur Zeit seines Entstehens wohl eher Ausdruck einer Staatsideologie war als einer wirklichen Glaubenshaltung. Ich möchte an diesem Ort nicht den Versuch machen, einen weiteren Versuch machen einer Deutung unserer jüngeren Geschichte. Ich will es bewenden lassen bei einer vorsichtigen Warnung. Die These vom Hineinschlittern in diesen Krieg, den eigentlich niemand wollte, sollten wir nicht glauben. Das Bild, das dazu in jüngster Zeit geprägt wurde von Nationen, die wie Schlafwandler auf die Katastrophe zusteuern, scheint mir sehr vereinfacht. Und es hat mich besorgt gemacht, dass Christopher Clarks Buch »Die Schlafwandler« in unserem Land eine so freundliche Zustimmung und bereitwillige Aufnahme gefunden hat, so als könnten wir es uns nun erleichtert zurücklehnen und aufatmen. Es ist nicht so gewesen, dass die Eliten 1914 nicht gewusst hätten, was sie taten. Sie wussten nicht, wie schrecklich dieser Krieg werden würde. Aber sie sahen den Krieg an als eine Lösung der Probleme, ja, manchmal in einem mythischen Sinne sogar als eine Erlösung. Sie wussten, was sie taten. Es muss beunruhigen, wenn ein sehr kluger Amerikaner, der Leiter der sehr renommierten Denkfabrik Stretford, George Friedman, 2016 in einem Buch steif und fest behauptet, auch im 21. Jahrhundert wäre Europa zu einem nächsten Krieg verdammt. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil die Interessenlage ihn irgendwann unausweichlich macht. Meine Damen und Herren, wir leben in einer Zeit größter Unsicherheit und die Sehnsucht nach festen Wurzeln, nach einem Halt, nach etwas Unverrückbarem, das Stetigkeit bietet und vertraut ist, ist nur allzu menschlich. Das ist ein universelles menschliches Gefühl. Egal, wo Menschen zu Hause sind, jeder sucht danach, in der Familie, bei Freunden, in der Gemeinde, in der Region, im Land, in anderen Teilen der Welt. Aber dieses Gefühl ist missbrauchbar. Durch Nationalismus, durch die vermeintlich volksnahe, also populistische Erklärung, feste Wurzeln bestünden nur in der Abgrenzung, dem Herunterreden und in der Abwehr von allem, was der Einzelne nicht als vermeintlich Seins ansieht. Europäische Entdecker haben die Welt erkundet, denken Sie an Vasco da Gama, an Kolumbus, sie haben die Welt versucht, besser zu verstehen, zu vermessen, so wie Alexander von Humboldt. Aber dennoch leben wir in einer Zeit, in der Menschen die Welt als ihr ureigenes Zuhause ansehen. Wir verstehen das Zusammenleben der Völker nach wie vor nicht. Nationen, das sind nichts anderes als Einwohner, die in einer großen Gemeinschaft ihre Grundstücksflächen abgegrenzt haben und dort nach ihrer Person leben. Und keine dieser Nationen wird auf magische Weise aus der näheren und ferneren Nachbarschaft verschwinden oder sich in Luft auflösen. Sie werden diese Erde weiter bevölkern, so wie wir. Alle möglichen realen Sorgen und Vorurteile können wir haben, aber diese Nachbarn verschwinden nicht, es sei denn, sie werden im Krieg vernichtet. Und dieser große dritte Krieg, das wissen wir längst, würde dazu führen, dass wir allesamt nicht sein werden, nicht mehr aufzufinden, wie Karthago in dem berühmten Gedicht von Bert Brecht. Wenn wir das einmal ganz verstanden haben, dann fällt es uns möglicherweise auch leichter, uns mit der Frage zu befassen, warum wir heute in unserem Land eine Diskussionskultur dulden, die in Zügen durchaus an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erinnert. Damals entstanden wirkungsmächtige Stereotypen. Zuerst sprach man noch von der russischen Regierung oder der französischen oder der englischen oder der deutschen. Dann hieß es, Russland macht, Frankreich tut, England will, Deutschland fordert. Dann folgte der Russe, der Franzose, der Engländer, der Deutsche. Und dann wurden die Adjektive hinzugefügt. Der barbarische Russe, der hinterhältige Franzose, der treulose Brite, der kriegslüsterne Deutsche. Und am Ende lautet aus deutscher Sicht dann die Melodie: Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit. Ich hoffe, Sie merken etwas. Wir hatten es damals mit einer schrittweisen Eskalation des bösartigen Herunterredens von Eigenschaften anderer Menschen, die in anderen Grundstücksgrenzen, also anderer Nationen leben, zu tun. Fehlverhalten Einzelner wurde zum angeblichen Symptom des jeweiligen Nationalcharakters. So etwas passiert nicht spontan. So etwas wird propagandistisch gesteuert und es dient einem Zweck. Es dient der Legitimierung von Zielen, die nur auf Kosten anderer erreichbar sind. Das wilhelminische Zeitalter hatte ein Selbstverständnis vom Deutschtum entwickelt, das die deutsche Kultur und das Deutsche schlechthin als höherwertig gegenüber allen anderen betrachtete. Die Gedichtzeile »Und es mag am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen« stammt aus dem Gedicht »Beruf der Deutschen« von Emanuel Geibel. Dieser Emanuel Geibel mag ein harmloser Kleinpoet gewesen sein, der vermutlich keiner Fliege was zuleide tun konnte. Aber diese Zeile hat eine Wirkungsgeschichte und diese Wirkungsgeschichte ist pures Gift. Und wenn man es so betrachtet, ist es von dort bis zum Rassenwahn der Nazis gar nicht mal ein so großer Schritt. Es ist auffällig, dass die heutige Diskussion über unsere Identität, die immer die Referenz zur Kulturnation Deutschland enthält, wie könnte es auch anders sein, völlig unterschlägt, dass es zur deutschen Tragik gehört, dass die Kulturnation selber die perverse Idee hervorbrachte, ein Land könne schon allein wegen seiner überragenden Kultur quasi naturrechtlich den Platz des Weltenlenkers einnehmen. Die Nazis sahen keinen Widerspruch in ihrer Verehrung für Goethe und ihrem unerschütterlichen Glauben, die Tötung von Juden oder Bolschewiken sei wegen ihres Untermenschentums notwendig. Eine notwendige Handlung, kein Mord. Was die Zukunft auch immer für uns bereithalten mag, wir werden alle Kräfte und Fähigkeiten zusammenfassen müssen, um das friedliche Zusammenleben von bald 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu sichern. Lassen Sie mich einige dieser Herausforderungen in Erinnerung rufen. Klimawandel und fortschreitende Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Luft und Wasser. Völkerwanderungen, die durch diesen Klimawandel entstehen können. Wenn das Wasser versiegt oder wie es für Bangladesch prognostiziert ist, bis ans Knie steigt, werden Menschen ein neues Zuhause suchen müssen. Wir werden auch loslaufen müssen, wenn unsere Felder vertrocknen, das Vieh verendet, weil über Jahrzehnte kein Regen mehr fällt. Schon heute gibt es einen anschwellenden Strom von Briganten, dem eine wirtschaftliche und soziale Notlage zugrunde liegt oder dem Kriege, Krisen und Konflikte produzieren. Die Flüchtlinge aus Afghanistan, aus Irak und aus Syrien sind hier, weil dort Krieg herrscht, nicht weil sie sich parasitär am europäischen Sozialsystem bereichern wollen. Schwarzafrikaner gelangen nach Europa, weil der subsaharische Teil des Kontinents extrem instabil ist. Krisen, bewaffnete Konflikte, eine chancenlose Jugend, um nur einige Ursachen zu erwähnen. Die ungleiche und zutiefst ungerechte Verteilung des Wohlstandes in der Welt ist ein immerwährender Krisenherd. Wer glaubt, wir in Deutschland hätten den Wohlstand erarbeitet und also verdient, oder auch wir anderen Europäer, und die anderen müssten zu Hause einfach nur besser arbeiten und sich besser regieren, der hat ein ganz elementares wirtschaftliches Prinzip nicht verstanden. Der Reichere gewinnt selbst im fairen Austausch immer mehr als der Arme. Selbst der faire Austausch ist aber heute nicht die Regel. Diese Ungerechtigkeit wird weiter potenziert im globalisierten Agieren internationaler Konzerne. Diese prellen schon entwickelte Gesellschaften um Steuereinnahmen und unentwickelte Gesellschaften sind für sie ein Paradies. Oder nehmen wir die ärmeren mittel- und osteuropäischen Mitglieder der Europäischen Union. Sie erhalten von uns Unterstützung in Form von Hilfen für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Wir fühlen uns als Geber, großzügig ausgedrückt als Zahlmeister, wenn wir darüber klagen. Tatsächlich, das hat der französische Ökonom Piketty ausgerechnet, ziehen internationale Unternehmen mehr Profite aus diesen Ländern ab, als wir in sie hineinstecken. Dass für die einen ein gutes Geschäft ist, ist für die Gemeinschaft der Staaten ein Problem. International werden so Probleme geschaffen und die Gemeinschaft der Völker hat noch keine adäquaten Mittel, diesen Problemen die Stirn zu bieten. Und schließlich die alles nach wie vor überschattende Frage der Rivalität heutiger und kommender Supermächte. Im Nuklearzeitalter ist das die Frage über Leben und Tod, nicht einer Nation oder von zwei Nationen, sondern unseres Überlebens als Zivilisation. Meine Damen und Herren, diese ganz grundsätzliche Bedrohung hat die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2018 immerhin 20 Minuten gewidmet und mit Vertretern der Bewegung gegen Atomwaffen gesprochen, die immerhin den Friedensnobelpreis erhielt. 120 Staaten auf der Welt haben es inzwischen satt, dass ihr Schicksal von Atommächten in Geiselhaft genommen wird. Aber da wir Teil dieses Problems sind, schweigen wir uns darüber aus oder beschönigen es oder reden es klein. Meine Damen und Herren, ich habe die Seite verloren, der ist jetzt eigentlich wahr. Moment bitte. Da ist sie. Entschuldigung. Und eine allerletzte, aber nicht minder existenzielle Frage: Was bedeutet die Digitalisierung und die Entwicklung künstlicher Intelligenz für die Menschheit? Wir versprechen uns Fortschritt, aber wie werden die Folgen sein, wenn Menschen schlicht unnütz werden, wenn die Wirtschaft sie nicht mehr braucht, wenn künstlicher Intelligenz Entscheidungen über Menschen trifft? In Europa leben heute bereits Millionen von Kindern, die jüngsten in den Chören, die wir im Gottesdienst erlebt haben, gehören schon dazu, deren Lebenserwartung so ist, dass sie in den ersten beiden Jahrzehnten des 22. Jahrhunderts leben können. 22. Jahrhundert. Haben wir eine Vorstellung davon, wie die Welt dann aussehen wird? Natürlich nicht, und ganz sicher können wir nur annehmen, dass sich die Welt in den nächsten 50 Jahren stärker verändern wird als in den 10.000 Jahren unserer Zivilisationsgeschichte zuvor. Ob und wie diese Kinder das nächste Jahrhundert erleben werden, hängt von Entscheidungen ab, die wir heute treffen. Ja, mich beschleicht manchmal die Sorge, dass die wirkliche Frage nicht die ist, wie die Menschheit das nächste Jahrhundert erlebt, sondern ob ihr das überhaupt gelingt. Die globale Governance der Zukunft kann mit den heutigen Instrumenten nicht geleistet werden. Wir brauchen eine funktionierende und handlungsfähige globale Gemeinschaft, und dahin zu kommen, dazu einen Beitrag zu leisten, das ist der Auftrag für uns Europäer. Wir sind ja durchaus lernfähig. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte man ja durchaus erkannt, dass internationale Institutionen gebraucht werden, um Frieden möglich zu machen. Die herkömmliche Allianzpolitik war auf ganzer Linie gescheitert, und im Grunde war nach 1918 die Zeit reif für einen politischen Zusammenschluss. Aber das Misstrauen saß zu tief. Das Bedürfnis nach Bestrafung oder nach Revanche war zu stark. Immerhin, die Schaffung des Völkerbundes war ein Schritt in die richtige Richtung, und deshalb müssen wir Widerstand leisten, wenn wir erleben, dass sein Nachfolger, die Vereinten Nationen, ständig reduziert in seiner Bedeutung, in seiner Rolle ständig reduziert wird, wenn das Gewaltmonopol der beiden Nationen täglich gebrochen wird. Ich bin ohne jede Nostalgie im Hinblick auf die Reiche, die im Zuge des Ersten Weltkrieges untergegangen sind. Aber was an ihre Stelle trat, eine große Zahl neuer europäischer Nationalstaaten, alle mehr oder weniger belastet mit Nationalitätenkonflikten und territorialen Auseinandersetzungen, erwies sich als nicht zukunftsfähig. In unserem kollektiven Gedächtnis ist das Scheitern der Demokratien in der Zwischenkriegszeit nicht verankert. Von Rumänien bis Finnland. Es gab eine rühmliche Ausnahme, die will ich nicht vergessen, die Tschechoslowakei. Die wurde dafür das erste Opfer der Aggression der Nazis. Es ist wichtig, sich das Scheitern der Demokratien in der Zwischenkriegszeit und die Gründe bewusst zu machen. Die einzelnen Staaten waren schon damals nicht mehr in der Lage, die politischen und wirtschaftlichen Bedürfnisse ihrer Zeit zu erfüllen und Krisen zu begegnen. Es fehlte die Dimension des Gemeinsamen, des Verbindenden. An Vorschlägen hat es übrigens nicht gefehlt, das ist überraschend. Nach 1918 sind tatsächlich mehr als 200 durchaus ernsthafte Vorschläge zur europäischen Integration vorgelegt worden. Darauf und auf die Erfahrung der Zwischenkriegszeit konnte nach 1945 aufgebaut werden. Was nun die Entstehungsgeschichte der europäischen Integration angeht, dürfen wir die gängige Erzählung ein wenig gegen den Strich bürsten. Dass sich die Völker über den Gräbern von Millionen die Hand gereicht und ein Nie-wieder-Krieg versprochen hätten, ist eine etwas idealisierte Darstellung. Mag unbequem sein, daran zu erinnern, dass von Anfang an der Gedanke der europäischen Integration nach 1945 eng verbunden war mit der Abwehr der vermuteten kommunistischen Gefahr. Die ganze Frage der Einbindung Westdeutschlands in europäische Strukturen hatte damit zu tun, dass dessen militärische und industrielle Kapazitäten zur, wie es damals hieß, Verteidigung des Westens gebraucht wurden, diese Kapazitäten andererseits aber unter Kontrolle gehalten werden mussten. Der Kalte Krieg und damit die Zementierung der europäischen Teilung machte aus der europäischen Integration ein westeuropäisches Projekt. Es war Einigung und Abgrenzung zugleich. Um gerecht zu sein, muss man sagen, dass es eine große Zahl von begeisterten, idealistischen Menschen gab, die Europa, die europäische Integration, als Friedensprojekt begriffen haben und die in den Jahrzehnten nach der Gründung der europäischen Integration starke und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung dieser europäischen Integration gegeben haben. Das Ende des Kalten Krieges hat dann die Möglichkeit eröffnet, ein umfassenderes Konzept von europäischer Einigung zu verfolgen. Ich habe diese Rede unter die Überschrift gestellt, das ganze Europa soll es sein. Mir ist bewusst, dass das ein sehr unpopuläres Programm ist. Und mir ist auch bewusst, dass hier eine etwas heikle, geistige Anleihe gemacht wird. Das ganze Europa soll es sein, ist ja eine Abwandlung einer Zeile aus dem Gedicht des deutschen Vaterland von Ernst Moritz Arndt aus dem Jahr 1813. Und diese Zeile hieß, das ganze Deutschland soll es sein. Arndt war ein glühender Patriot. Er träumte von einem deutschen Staat, der den gesamten deutschen Sprach- und Kulturraum umfassen sollte. Was uns Arndt verdächtig macht, ist nicht seine Polemik gegen die deutsche Kleinstaaterei, sondern es ist sein ungezügelter, wilder Hass auf Frankreich und die Franzosen. Was hier zu lernen ist, ist Folgendes. Wie vor 200 Jahren das zerstückelte Deutschland anachronistisch war, so ist es heute das faktisch immer noch zerstückelte Europa. Denn Europa ist nur teilweise integriert. Die Europäische Union ist nicht das ganze Europa. Wir haben es hier mit einer Sprachschluderei zu tun, die Europa sagt, wenn die Europäische Union gemeint ist. Ich fürchte, dass sich hinter der ungenauen Sprache das wirkliche engstirnige Denken verbirgt. Wenn unsere Medien zum Beispiel formulieren, Europa muss eine Antwort auf Russland finden, dann impliziert das eben, dass Russland nicht zu Europa gehört. Dann ist Russland irgendwo in Asien. Wenn europäische Einigung die historische Lektion aus zwei Weltkriegen ist, dann ist es intellektuell unmöglich, aus dieser Integration die Länder auszuschließen, die die meisten Opfer gebracht haben. Russland, Weißrussland und die Ukraine, die damals alle noch zur Sowjetunion gehörten. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist an dieser Stelle beeindruckend präzise. Der erste Satz des Artikels 23 lautet: Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland an der Entwicklung einer Europäischen Union mit. Das ist kein unverbindlicher Programmsatz, das ist ein klarer Verfassungsauftrag und er besagt erstens, dass die EU nicht Europa ist und zweitens, dass sie nicht der Endzweck ist, sondern ein Mittel zum Zweck. Zustand dieser Union allerdings ist bedrückend. Dass sie scheitern könnte, haben bis vor kurzem nur wenige geglaubt. Inzwischen ist es eine reale Gefährdung. In der EU und darüber hinaus bildet sich eine populistische Internationale, die ein Hauptziel verfolgt, die europäische Integration zu zerstören. Die Ermüdungserscheinungen der EU und diese populistische Welle kommen aus derselben Quelle. Obwohl es den meisten Menschen in der EU heute besser geht als jemals zuvor, verbreiten sich Zweifel, Sorgen, Zukunftsängste, Unsicherheit. Es ist keine große Kunst, diese Gefühle politisch auszubeuten. Was hier angegriffen wird, ist nicht die politische Idee an sich, sondern das ganz Einmalige, Neue und Besondere an der europäischen Integration, nämlich ihr supranationaler Charakter. Das gibt es nirgendwo auf der Welt. Und dieser supranationale Charakter, der ist es, den Populisten und Nationalisten ein Dorn im Auge ist. Das friedliche, freiwillige und gleichberechtigte Zusammenleben der Staaten wird diffamiert als eine Art Okkupation nationaler Selbstbestimmung. In der Brexit-Debatte in Großbritannien war neben der Zuwanderungsfrage genau das die Grundmelodie. We want our country back. Herr Bischof, stimmt's? We want our country back. Wörtlich übernommen von anderen populistischen Kräften wie der AfD in Deutschland mit dem Slogan: Wir holen uns unser Land zurück. Die große Lüge besteht darin, dass in der Welt von heute für einen einzelnen Staat Selbstbestimmung und souveränes Handeln auf sich allein gestellt nicht mehr möglich sind. Auch als Europäer können wir nur noch gemeinsam Gestaltungsräume gewinnen und Veränderungen schaffen. Wenn das, was wir schon einmal gelernt hatten, so grundsätzlich in Frage gestellt wird, muss es Fehlentwicklungen gegeben haben. Und tatsächlich ist die Balance zwischen den Ansprüchen der supranationalen Institutionen und den Bedürfnissen der einzelnen Staaten in der Europäischen Union gestört. Zu sagen, dass die EU ausschließlich angetrieben wird von einem Drang zur Gleichmacherei, ist eine grobe und ungerechte Darstellung. Wohl aber muss die Frage gestellt werden, ob Harmonisierung wirklich die Antwort auf alle Probleme ist. Die Auffassung, dass sich die Europäische Union durch immer mehr gemeinsame Regeln verwirklicht und Vorschriften verwirklicht, ist falsch und gefährlich. Unser Kontinent ist geprägt von einer ungeheuren Vielfalt. Seine Identität ist nicht uniform, sondern seine Identität beruht auf der Diversität der Lebensformen, Sprachen, Traditionen und Kulturen. EU-Politik soll diese Diversität nicht gefährden, sondern soll sie bewahren. Und in der politischen Praxis heißt das, dass wir mehr Flexibilität erlauben müssen und Rücksicht nehmen müssen auf die durchaus verschiedenen Entwicklungsstände, auf die materiellen Fähigkeiten und die Lebenserwartungen. Das etwas sperrige deutsche Wort Subsidiarität meint genau das. Supranationales Handeln ist nur dort erforderlich, wo der angestrebte Zweck mit nationalen oder regionalen Mitteln nicht erreicht werden kann. Im nächsten Jahr werden ja Spitzen aller EU-Institutionen neu bestimmt. Ich habe bei dieser Gelegenheit einen Wunsch. Ich wünsche mir, dass die neuen Präsidenten erkennen, dass weniger auch einmal mehr sein kann. Und ich wünsche, dass sie in der Lage sind, sich auch einmal etwas zurückzunehmen. Die gestörte Balance zwischen der supranationalen und der nationalen Ebene ist nicht der einzige Schwachpunkt. Ohne Zweifel gibt es einen Mangel an Führung und Orientierung. Die EU weiß nicht, wohin sie gehen soll, wenn sie es jemals gewusst hat. Auf die Beschreibung des endgültigen Ziels ist ja verzichtet worden. Aber es gibt welche, die sehen sich selbst als die wahren und reinen Europäer. Die denken natürlich an die Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa als einen föderalen europäischen Staat. Also ob man das jetzt für wünschenswert hält oder nicht, diese Vorstellung ist vollkommen wirklichkeitsfremd. Ich kenne kein einziges europäisches Volk, das jetzt und in absehbarer Zeit bereit wäre, seine eigene Staatlichkeit zugunsten eines europäischen Superstaates aufzugeben. Europa ist kein Schmelztiegel aller möglichen Nationalitäten. Ich weiß, dass man technisch natürlich manches einfacher lösen könnte, wenn wir eine zentrale Autorität hätten. Aber zentrale Steuerung und bürgerschaftliche Partizipation sind in der internationalen Sphäre kaum miteinander zu vereinbaren. Und es ist auch nicht wahr, wenn behauptet wird, wir müssen ein europäischer Staat werden, um in der internationalen Staatengemeinschaft Gehör zu finden. Das ist ein Märchen, das von interessierter Seite verbreitet wird. Alle Instrumente und Mechanismen, die wir brauchen, um gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu betreiben, sind längst da. Wenn es trotzdem nicht geschieht, so liegt es daran, dass die Mitgliedstaaten Wasser predigen und Wein saufen, das heißt gemeinsame europäische Außenpolitik fordern, aber nationale Außenpolitik betreiben. Und dann mit dem zusammen noch gleich sagen, die plötzliche Begeisterung für eine europäische Armee sollte doch hinterfragt werden. Ich möchte doch gerne wissen, wenn man über eine europäische Armee redet, welchen Zwecken eine solche Armee dienen soll. Wir sollten nicht den Eindruck erwecken, als sei beabsichtigt, die EU auf den gesamten europäischen Kontinent auszudehnen. Viel vernünftiger und realistischer ist es, davon auszugehen, dass wir in Europa verschiedene Formen von Integration gleichzeitig und nebeneinander haben, die überall dort miteinander kooperieren, wo gesamteuropäische Bedürfnisse bestehen. Zwei Beispiele dafür. Die Chance, eine gesamteuropäische Friedensordnung oder weniger anspruchsvoll gesagt eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur zu schaffen, ist nach den Veränderungen von 1989 und danach durchaus erkannt worden, aber dann letztlich nicht genutzt worden. Die Idee vom gemeinsamen europäischen Haus, zu der sich alle europäischen Staaten in der Charta von Paris 1990 bekannt haben, ist nicht durch Zeitablauf erledigt. Sie ist vielmehr drängender und dringender denn je. Wollen wir wirklich wieder einmal den Weg der Konfrontation und der gegenseitigen Hochrüstung beschreiten? Eine Europäische Union, die sich ihrer selbst sicher ist, würde allen europäischen Staaten und klugerweise auch Nordamerika ein Angebot langfristiger und umfassender sicherheitspolitischer Kooperation machen. Ich bin dabei gewesen, als im Jahre 1975 in Helsinki die Schlussakte der KSNE feierlich beschlossen wurde. Ein Kooperationsmodell, das unter anderem mit dazu geführt hat, dass sich die Blockkonfrontation aufgelöst hat. Voraussetzung für das Gelingen eines solchen Versuchs, mehr als 40 Jahre später, wäre ein partnerschaftliches Verhältnis, ein auf Vertrauen gegründetes Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Russland. Klar, wir mögen mit der Demokratieentwicklung in Russland nicht einverstanden sein, wir mögen an der russischen Politik vieles zu bemängeln haben. Ich würde allerdings hinzufügen, wenn ich Russe wäre, dann hätte ich auch einige kritische Fragen nach Ursachen und Wirkungen zu stellen. Aber das ändert ja alles nichts daran, dass wir miteinander auf demselben Kontinent leben und leben und leben müssen. Russland gehört zu Europa und kann nicht aus Europa herausgedrängt werden. Ein anderes Beispiel ist die Wirtschaft. Der Gedanke eines gesamteuropäischen Wirtschaftsraumes, in dem zum Beispiel die Europäische Union und die Europäische Union miteinander kooperieren, ist nicht neu. Daran ist unter der Formel von Lissabon bis Vladivostok sogar schon konkret gearbeitet worden. Ich habe selber in Moskau Gespräche geführt mit dem russischen Wirtschaftsminister über die Frage, wie man die beiden Systeme, Eurasische Union und Europäische Union, aneinander andocken kann. Die vorhersehbare Entwicklung der Weltwirtschaft ist so, dass sich die Gewichte dramatisch verschieben werden. Angesichts dessen und angesichts der demografischen Entwicklung in Europa ist ein engeres Zusammenrücken des gesamten Kontinents nur vernünftig. Das wird uns auch in die Lage versetzen, gesamteuropäische Strategien gegen den Klimawandel und die Umweltzerstörung zu entwickeln. Freilich, um eine solche gesamteuropäische Perspektive zu gewinnen, muss die EU sprach- und handlungsfähig sein. Eine ganze Reihe von Hausaufgaben sind zu erledigen, bevor man die großen Zukunftsthemen wirklich aufarbeiten kann. Zum Beispiel, das muss das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik der EU gestärkt werden, weil es ohne dieses Vertrauen keine Legitimation für die europäische Einigung geben kann. Und wie macht man das? Indem man die Versprechen, die mit der europäischen Integration verbunden sind, auch tatsächlich einlöst. Das Versprechen lautet Sicherheit und Wohlstand für alle. Tatsächlich allerdings sind die Vorteile, die die Integration bietet, sehr ungleich verteilt. Von den beiden wichtigsten Errungenschaften der ökonomischen Integration, Binnenmarkt und Währungsunion, profitieren die stärkeren Staaten am meisten, die schwächsten am wenigsten. Ökonomen sprechen hier von Disparitäten. Sie entstehen zum Beispiel dadurch, dass ein Land riesige Exportüberschüsse erwirtschaftet und andere ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. In Deutschland hört man das nicht so gerne, ich weiß das, weil der deutsche Exportüberschuss vor allem als Ausdruck deutscher Tüchtigkeit gilt. Um es kurz zu machen, europäische Integration ist nicht umsonst zu haben. Sie hat einen Wert und deshalb hat sie auch einen Preis. Ist schon sehr komisch, wenn Deutschland und anderen reicheren EU-Staaten das Wort vom Trittbrettfahrer benutzt wird und damit diejenigen gemeint sind, die ärmer sind als wir selbst. Lass mich das ganz klar sagen. Die größten Trittbrettfahrer in Europa sind wir. Wir ziehen den meisten Profit daraus und deshalb müssen wir auch bereit sein, etwas dafür zu leisten. An dieser Stelle möchte ich noch einmal auf die Stereotypenbildung zurückkommen. Die Verfestigung negativer Perzeptionen hängt zusammen mit der Art und Weise, wie die Schuldenkrise in einigen Euro-Staaten behandelt wurde und wird. Wenn die Deutschen sich wieder einmal in einer Opferrolle sehen, wir Zahlmeister, der Lastesel, der Musterschüler, der von allen anderen nur ausgenommen wird, sahen die mit der Krise konfrontierten Nationen, die mit der Krise konfrontierten Nationen als unfähig und faul und parasitenhaft, undankbar auch beschrieben, dem deutsche Farniente frönend. Sie erinnern sich alle noch an die Schlagzeilen. Und umgekehrt taucht dann der hässliche Deutsche wieder auf, der ewige Schulmeister, der auf Regeln pochende Pedant und schließlich der Verdacht, das ist wieder einmal der deutsche Griff nach der Herrschaft über Europa. Man kann sich nicht ausmalen, was solche gegenseitigen Verletzungen für den Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union bewirken. Man füge noch die hysterische Diskussion über die Zuwanderung hinzu und den unheilvollen Versuch, eine quotenmäßige Verteilung von Flüchtlingen zu erzwingen. Und dann füge man noch hinzu als letztes Element den Eindruck des Auseinanderfallens, den der bevorstehende Austritt Großbritanniens erzeugen muss. Dann sind die Elemente beisammen, die das gegenwärtige Krisenempfinden bestimmen. Ein Opfer dieser Krisenstimmung scheint die Erweiterungspolitik zu sein. Politischen Eliten in den Hauptstädten und in Brüssel machen einen weiten Bogen um das Thema. Wenn man eine Wahl verlieren will, dann muss man sagen, dass man den EU-Beitritt der Türkei unterstützt. Nun, die Europäische Union hat ausdrücklich für ihre Erweiterungspolitik den Friedensnobelpreis erhalten, weil die Erweiterungspolitik, also beste und wirkungsvollste Instrument angesehen wurde und wird, Frieden und Stabilität in Europa zu schaffen. Der Preis wurde natürlich gerne entgegengenommen. Es gab sogar Streit darum, wer ihn entgegennehmen durfte. Aber die mit dem Preis verbundene Ermahnung, auf diesem Weg weiterzugehen und diejenigen, die noch draußen sind, die in den Wartesaal verbannt sind, nicht ewig warten zu lassen, diese Mahnung wurde schlicht ignoriert. Ich will hier keinen Zweifel aufkommen lassen. Die Frage, ob weitere Mitglieder in die Europäische Union aufgenommen werden oder nicht, ist nicht in das Belieben der jeweiligen EU-Politik gestellt. Die EU muss offen bleiben für alle, die dabei sein wollen und bereit sind, die Bedingungen zu erfüllen und die mit der Mitgliedschaft verbundenen Pflichten auf sich zu nehmen. So steht es im Vertrag. Und in diesem Geist wurde die Osterweiterung 2004 und 2007 gestaltet. Es war kein Gnadenerweis. Es ging auch nicht um eine geopolitische Einflusszone, sondern es ging um historische Gerechtigkeit denjenigen gegenüber, die das Unglück hatten, nach 1945 auf der falschen Seite des Eisernen Vorhangs zu landen. Warum sollten die, die dieses Unglück hatten, nicht teilhaben dürfen? Wie könnte man begründen, dass der Schuldige am Zweiten Weltkrieg Deutschland alle Vorteile der europäischen Integration in Anspruch nehmen darf, die Opfer aber nicht? Ich hatte das Glück, an diesem großen europäischen Projekt mitwirken zu können. Es ist eine der wertvollsten Erfahrungen meines Lebens, dass meine deutsche Herkunft nicht ein einziges Mal zum Problem wurde, und dass ich mit dem Vertrauenskapital arbeiten konnte, das sich die Bundesrepublik Deutschland als verlässlicher Partner in der europäischen Integrationspolitik bis dahin erarbeitet hatte. Es ist bedauerlich, dass die Politik es versäumt hat, die Erfolgsgeschichte der Erweiterung als solche auch wirklich darzustellen. Natürlich haben sich nicht alle Erwartungen erfüllt. Aber wir hätten wir zwischen der Ostsee und dem Schwarzen Meer, zwischen Finnland und Rumänien, hätten wir da heute mehr Freiheit, mehr Demokratie, mehr Rechtsstaatlichkeit und mehr Stabilität ohne die Beitritte? Das prinzipielle Offenhalten muss auch für die Türkei gelten. Ich fürchte, dass die Europäische Kommission in dieser Woche dem populistischen, anti-islamischen Zeitgeist erlegen ist, als sie den Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei verlangt hat. Es gab gute Gründe für die Einladung an die Türkei. Nicht zuletzt deshalb, weil wir ein Interesse daran haben müssen, zu zeigen, dass der Islam kein Ausschlussgrund ist. Auch er gehört zu Europa und dass es wichtig wäre, zu demonstrieren, dass ein Land mit überwiegend muslimischer Bevölkerung unsere europäischen Grundwerte uneingeschränkt verwirklichen kann. Natürlich ist die heutige Türkei nicht beitrittsbereit, nicht beitrittsreif. Sie war mit ihrer Reformpolitik aber schon einmal weiter. Die EU ist nicht verantwortlich für die Politik von Erdogan und seiner AKP. Aber die Europäische Union hat ohne Not darauf verzichtet, auf die innere Entwicklung der Türkei Einfluss zu nehmen, als ab 2005 wichtige Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland und Frankreich, die gemeinsame EU-Politik im Hinblick auf die Türkei verlassen haben und der Türkei erklärten, dass sie in der EU nicht willkommen ist. Ich will es dabei belassen. Und die strategischen Interessen im Zusammenhang mit der Türkei nicht weiter ausführen. Aber eins sage ich Ihnen voraus. Wenn wir die Türkei erst einmal für Europa verloren haben, dann werden dieselben Kommentatoren, die jetzt die Türkei aus Europa herausschreiben, ganz schnell dabei sein, nach den Schuldigen zu suchen. Und quer zu all dem steht natürlich der Brexit. Ich denke nicht, dass er noch zu vermeiden ist. und er wird ein schwerer Verlust sein für beide Seiten. Die eine Stimme, mit der die EU in der Welt sprechen soll, wird auf jeden Fall deutlich schwächer sein ohne die Briten. Mir scheint, dass die Verhandlungsstrategie Brüssels gegenüber Großbritannien ein Ausdruck der Furcht ist. Andere könnten dem britischen Beispiel folgen. Furcht aber ist kein guter Ratgeber. Sinnvoller wäre es, die für beide Seiten beste Lösung anzustreben. Denn Großbritannien bleibt ja ein Teil Europas. Die Art und Weise, wie wir die Trennung vollziehen, wird das künftige Zusammenleben so oder so, positiv oder negativ, beeinflussen. Die Verhandlungen sind noch nicht beendet. Die Staats- und Regierungschefs, wenn sie in dieser Woche beraten, sollten sich nicht an Dogmen orientieren, sondern an Vernunft, an Fairness und an den Bedürfnissen unserer gemeinsamen Zukunft. Meine Damen und Herren, Anlass unserer Begegnung heute ist ein Waffenstillstand vor 100 Jahren, der es nicht vermochte, einen dauerhaften Frieden hervorzubringen. Diese Aufgabe stellt sich immer noch. Wie machen wir Europa zu einem sicheren Hort des Friedens? Für immer. Unsere Chancen sind heute besser als vor 100 Jahren. Wir haben die leitende Erkenntnis, wie es gelingen kann, mittels einer entschlossenen, glaubwürdigen Politik der europäischen Einigung. Dass sie gelingt, dafür sind wir als Europäer gemeinsam verantwortlich. Meine Hoffnung und meine Zuversicht erwächst aus dem Erleben einer jungen Generation von Europäerinnen und Europäern, auch heute Morgen hier in dieser Kirche. Eine junge Generation, die sich umschaut in unserem Teil der Welt, die miteinander reist, miteinander kommuniziert und lernt und wie hier musiziert und Gottesdienst feiert. Diese jungen Menschen werden verstehen, dass unser Auftrag zum Frieden sich nicht nur nach innen richtet, sondern dass er ebenso nach außen geht. Und dass wir, wenn wir beitragen wollen zu einer friedlicheren Welt, Gehör finden und gleichberechtigt an der Lösung globaler Fragen mitwirken müssen. Diese jungen Menschen, davon bin ich überzeugt, werden sich nicht in die Schützengräben eines neuen Krieges jagen lassen. Mit diesem tröstlichen Ausblick sind wir aber keineswegs aus der Verantwortung entlassen. Vor allem diejenigen nicht, die in der Gegenwart regieren. Drei Länder haben eine besondere Verantwortung, die ergibt sich aus ihrer Lage, aus ihrer Größe und besonders ihrer Geschichte. Frankreich, Deutschland und Polen. Diese drei müssen vorangehen, wenn es mit Europa, mit dem ganzen Europa etwas werden soll, mit Impulsen und guten Vorbildern. Das wäre jedenfalls besser als jene unausgegorene Idee von einem Kerneuropa. Das lässt sich ja auf eine Union der Reichen unter Ausschluss der Schwächeren hinausliefe. Aus unterschiedlichen Gründen nutzen alle drei, die Franzosen, die Deutschen und die Polen, die vorhandenen Möglichkeiten nicht. Sie sind mit sich selber beschäftigt. Proeuropäische Rhetorik genügt nicht. Siehe Frankreich. Das Kapitel Europa an den Anfang eines Koalitionsvertrages zu setzen, genügt auch nicht. Siehe Deutschland. Guten Gebrauch zu machen von europäischen Strukturfonds genügt auch nicht. Von Polen muss mehr erwartet werden als das. Wenn das Erinnern, zu dem wir uns an Tagen wie diesen zusammenfinden, über den Tag hinaus etwas bewirken soll, dann als Ermutigung, politische Verantwortung und auch Führung zu übernehmen. Führung in der Europäischen Union, nicht nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam, sondern durch Vorbild und Initiative. Wir brauchen Politiker, die davon nicht zurückschrecken. Und wir brauchen Bürger, die diesen Mut belohnen. Das ganze Europa wartet darauf. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.